Wer nicht hören will, kann lesen.
Da sind wir wieder mit Lesestoff vom Allerfeinsten. Willkommen zu einer neuen Folge. Wer nicht hören will, kann lesen. Das ist der Radio Bonn Rhein-Sieg Bücher-Podcast. Ich bin Sven Jaborek. Und ich muss so ehrlich sein, ich bin zuletzt sehr wenig zum Lesen gekommen. Dafür habe ich zuletzt aber was gehört, was ich mit Interesse verfolgt habe. Es geht um den Fall Till Lindemann, Rammstein, Row Zero, ein Thema, das vor etwa einem Jahr massiv hochkam. Ein investigatives Journalistenteam hat lange dazu recherchiert und im Ergebnis gibt es einen Podcast auf Spotify, in dem wir auch gleich nochmal reinhören werden. Es gibt einen Podcast dazu der Süddeutschen Zeitung und es gibt ein geschriebenes Buch mit einer der beiden Autorinnen. Dieses Buches habe ich für diesen Podcast gesprochen, das hört ihr gleich in der Originallänge. Bevor wir uns in die Row Zero begeben, kommen wir aber erstmal zu einem Buch, das ich selbst im Moment lese. Das Buch heißt Limitarismus, warum Reichtum begrenzt werden muss. Geschrieben hat es Ingrid Rubens. Ich hoffe, sie wird so richtig ausgesprochen. Sie ist gebürtige Belgierin. Sie ist Professorin für Ethik an der Uni Utrecht. Sie ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und auch Philosophin und sie gilt als Begründerin des Limitarismus. Und ich kann euch auch ein ausführliches Spiegel-Interview mit ihr empfehlen. Das findet ihr in der Ausgabe Nummer 23 vom 1. Juni. Was mein Interesse an diesem Buch geweckt hat, sind ein paar Thesen, die sie aufstellt. Sie sagt zum Beispiel, extremer Reichtum unterminiert unsere Demokratie. Und sie argumentiert dann in der Folge, warum sind Superreiche schädlich für eine Demokratie? Weil, so ihre Ansicht, sich Superreiche alles leisten können. Was auch bedeutet, dass sie ihre ureigenen Interessen durchsetzen können, sogar an höchster politischer Stelle. Das heißt, durch ihren Reichtum und den damit verbundenen Einfluss lenken und beeinflussen die sehr Reichen die Geschicke eines Landes. Und das hält Ingrid Rubens für falsch. Und sie ist der Meinung, dass die Gesellschaft irgendwann zerbrechen wird an der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich. Und sie bringt die Tatsache, dass rechtspopulistische Parteien, wir haben es jetzt bei der Europawahl jetzt erst wieder ganz aktuell gesehen, so viel Zuspruch genießen im Moment, auch mit dieser wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich in Verbindung. Und um denen entgegenzuwirken, und ich finde den Gedanken erstmal ganz interessant, ohne mir dazu schon eine abschließende Meinung gebildet zu haben, befürwortet sie eine Obergrenze für Reichtum. Das würde bedeuten, der Staat würde in der Folge finanziell davon profitieren, zum Beispiel durch höhere Steuereinnahmen, und er würde dadurch wieder handlungsfähiger, wovon wiederum alle anderen profitieren würden. Und spannend ist natürlich die Frage, wie viel Reichtum wäre denn okay? Und da will sie sich gar nicht auf eine feste Zahl festlegen, weil sie auch sagt, es geht gar nicht so sehr um eine exakte Zahl. Diese hinge dann von mehreren Faktoren ab. Aber sie sagt, dass niemand mehr als 10 Millionen Euro besitzen sollte. Darüber hinaus würde der Reichtum nur schaden. Und man kann jetzt über das Thema mit Sicherheit ganz, ganz unterschiedlicher Meinung sein. Aber als Denkanstoß finde ich das sehr interessant. Wer mehr darüber lesen möchte, Limitarismus, warum Reichtum begrenzt werden muss, aus dem Fischer Verlag. Nicht nur wer reich ist, kann seine Macht ausspielen, sondern auch wer berühmt ist, was meistens ja noch Reichtum impliziert. Damit sind wir bei einem Begriff, den ganz viele von euch sofort mit einem Thema verbinden. Row Zero, die Reihe Null. Sowas wie bei Harry Potter, das Gleis 9¾, also eine Reihe, die es offiziell gar nicht gibt. Wer bei Konzerten hier drin steht, der hat große Chancen, auch Backstage zu kommen. Erfahrungsberichte von Rammstein-Fans haben das Thema aufgebracht. Es gibt Anschuldigungen, Rammstein-Sänger Till Lindemann habe sich junge Frauen, Fans, vor, während oder nach Konzerten unter oder hinter die Bühne schicken lassen, um seinen sexuellen Spaß zu haben. Ich empfehle euch den dazugehörigen Podcast auf Spotify, in den wir an dieser Stelle mal ganz kurz reinhören.
Der Mann, um den es hier geht, das ist der Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Till Lindemann reitet bei Konzerten auf einer überdimensionalen Peniskanone und die bespritzt Fans dann mit Schaum. Till Lindemann ist ein Mann, der generell gerne seinen Penis zeigt. Till Lindemann provoziert. Rammstein füllt Stadien, weltweit.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr.
Till Lindemann hat Sex mit Frauen aus dem Publikum, hinter der Bühne, unter der Bühne und manchmal auch während seiner Konzerte.
Also ich konnte eigentlich nichts machen. Ich war in dem Moment eigentlich nur so ein Stück Fleisch. Ich habe dann einfach gewartet, bis es vorbei ist. Und dann hat er gesagt, danke, jetzt geht's mir besser.
Aftershow-Partys. Für manche ist das einfach nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Die lädst du halt mal ein, sagst du, hier, habt ihr Lust? Heute könnt ihr die Band mal privat sehen. Die ersten 300 Fans aus den ersten Reihen, oh, es gibt Aftershow-Pässe, entsprechend gierig sind die. Ne? Das ist wie wenn du mit einer Wurst durch eine harte Hunde laufen würdest, die 3 Tage nichts gegessen haben.
Vielleicht waren früher Dinge noch akzeptierter, die es heute nicht mehr sind. Leute, die das Musikbusiness sehr gut kennen, finden, dass sich dringend etwas ändern müsste.
Ich kann doch nicht voraussetzen, dass ein junges Mädchen, 18, 19, 20, die vielleicht nur ein Fan von der Musik ist, zu so einer Veranstaltung geht und selbst darauf achten muss, körperlich unversehrt aus der Nummer wieder rauszukommen.
In diesem Podcast erzählen Frauen erstmals ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem Superstar.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
Wir haben Frauen aus der Row Zero interviewt, dem exklusiven Bereich, direkt vor der Bühne, noch vor der ersten Reihe, nur für Gäste, nur für junge Frauen. Und wir zeigen, wie das System Row Zero genau funktioniert hat.
Für mich ist das wie Frauenhandel.
Wenn du ein anderes Wort dafür hast, sag es mir.
Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das.
Das ist ein Auszug aus dem Podcast Rammstein Row Zero. 4 Teile, gut produziert, finde ich, mit vielen persönlichen Geschichten von Betroffenen. Gut recherchiert, an manchen Stellen für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen überinszeniert. Dahinter steckt ein Team von investigativen Journalisten und neben dem Podcast gibt es auch das jüngst erschienene Buch Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie. Das Buch ist eigenständig, hat aber viele Parallelen zum Podcast und es geht im Buch auch um die gleichen Betroffenen. Geschrieben haben das Buch Daniel Drepper und Lena Kampf und mit Lena Kampf habe ich gesprochen.
Um mal mit der Tür ins Haus zu fallen, welche neuen Erkenntnisse liefert das Buch, die über das hinausgehen, was man bisher über die Row Zero lesen konnte?
Wir haben uns ja mit den Strukturen in der Musikbranche beschäftigt und mit 200 Personen gesprochen, die in der Branche arbeiten. Und was wir feststellen, ist, dass das, was wir über Till Lindemann erfahren haben, dieses systematische Casting-System, vielleicht ein krasser Fall ist, aber sicherlich kein Einzelfall. Also der Umgang mit Fans in der Musikwelt ist schon seither geprägt. Natürlich von diesem Mythos des Groupie-Tums und auch hinter der Bühne, in der Branche selbst sind Strukturen da, die, sag ich mal, diesen Umgang eher begünstigen.
Zu Beginn des Buches stellen Sie die Frage, ob Fans nicht auch dazu beitragen, dass manche Stars glauben, sie wären unantastbar. Haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
Ich denke schon. Also es ist in keiner anderen Branche werden die Stars so gottgleich verehrt, ja, wie in der Musik. Das hat ganz viel natürlich auch mit dem Medium selbst zu tun, das uns sehr emotional berührt und ja quasi unser Leben lang begleitet. Teilweise und es ist für viele Fans natürlich sehr schmerzhaft zu erfahren, dass die Künstler, die sie eben so verehren, dass denen vielleicht Taten vorgeworfen werden, die nicht so richtig in das Bild passen. Und insofern kann ich das schon auch verstehen, dass Leute sagen, ich will mir das nicht, will mir die Lust an der Musik nicht verderben lassen. Ich verteidige meinen Star.
wenn wir nochmal speziell auf Till Lindemann zu sprechen kommen, keine der betroffenen Frauen wollte vor Gericht gegen ihn aussagen. Sie haben ja mit so vielen jungen Frauen, nicht nur, aber auch aus der Row Zero gesprochen. Die Schilderungen sind ja auch sehr detailreich. Man kann sie im Buch nachlesen, man kann sie auch nachhören im Podcast. Die schlagen echt teilweise auf den Magen, so ging es mir zumindest. Haben die Frauen Ihnen gesagt oder haben Sie die Frauen gefragt, warum Sie keine offizielle Aussage vor Gericht machen wollen?
Ja, zunächst geht es ja erstmal um eine Aussage als Zeugin im Ermittlungsverfahren. Also das war ja noch weit entfernt von einem Gerichtsprozess. Es ist ja auch nie zu einer Anklageerhebung gekommen, eben aus Mangel an, sag ich mal, Beweismitteln, das heißt eben auch Zeuginnen. Ich kann jetzt nur sagen, was uns die Frauen erzählt haben, die zwar mit uns gesprochen haben, aber eben dann den Schritt nicht gewagt haben, mit der Staatsanwaltschaft zu sprechen. Erstens ist es so, dass da noch viele Vorurteile auch gegenüber Polizei und Justiz sind, zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt, aber eben so die Sorge auch, dass das über den Kopf hinweg gemacht wird, dass man eben auch die Anonymität verliert, weil man natürlich in dem Gerichtsprozess dann nicht mehr wie bei uns in den Artikeln anonym bleiben kann und dann aber der ganzen, sag ich jetzt mal, den ganzen Fans, die eben auch so bedingungslos an der Seite der Stars stehen, ausgesetzt ist, den ganzen Hass, das hat man ja gesehen bei Shelby Lynn, die erstmals da eben auch mit Gesicht und Namen Vorwürfe erhoben hat. Und dann aber auch, also ganz unterschiedliche Motivationen, eben auch gar nicht das Bedürfnis nach Strafe, ja, sondern vielmehr das Bedürfnis, gehört zu werden und die eigene Perspektive schildern zu können. Und dann kommt hinzu, dass in vielen Fällen, gerade wenn wir über das Casting-System reden, das ist strafrechtlich überhaupt nicht relevant. Der Begriff Machtmissbrauch oder das, was wir ja konstatieren, eben, dass jemand dort seine Macht gegenüber seinen Fans auch ausgenutzt hat, ist per se nicht strafbar, sondern das sind Geschichten, die wir als Gesellschaft diskutieren müssen, als Frage der Moral und auch Anspruch an berühmte Personen, aber eben nichts, was wir an die Ermittlungsbehörden jetzt abschieben können.
Sie haben ja in einem Team mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, monatelang und viel recherchiert. Gab es am Anfang die Absicht, Lindemann mit dieser Story auch vor Gericht zu bringen?
Nein, das ist, für uns ist das überhaupt keine Motivation. Wir decken auf, was uns die, also am Anfang standen ja die Hinweise, die im Internet kursierten, und da gehen wir total ergebnisoffen ran. Also das waren ja massive Vorwürfe und wir sehen das dann schon auch als unsere Aufgabe viel eher, das ein bisschen zu versachlichen, diese Hinweise, die im Netz erhoben werden, nachzugehen, aber eben auch zu prüfen, kritisch zu überprüfen. Und Teil unserer Berichterstattung waren auch Geschichten von Frauen, die eine sehr gute Zeit hatten in der Row Zero und gesagt haben, sie haben sich da immer sicher gefühlt und das ist für sie ein ganz wichtiger Moment gewesen, dort mit ihrem Star feiern zu können. Diese Geschichten stehen nebeneinander. Das dürfen sie auch und das ist eben auch diese Differenzierung, die uns wichtig ist.
Sie haben sich ja dazu entschieden, quasi anzukündigen, dass sie im Umfeld Lindemann-Rammstein recherchieren werden. Das ist ja gerade für Investigativjournalisten ein ungewöhnlicher Schritt, ne?
Absolut. Normalerweise versuchen wir so lange wie möglich unbemerkt zu recherchieren. Aber im Fall von Lindemann war es ja so, dass die Vorwürfe einfach schon offen da lagen. Also sie wurden geäußert. Es gab eine vehemente Diskussion. Es gab immer mehr Frauen und Fans, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Und da haben wir dann einfach gesagt, wir müssen an diese Leute rankommen und die müssen sozusagen wissen, dass wir interessiert sind, mit ihnen zu sprechen, über das hinaus, was sie auf Social Media posten, damit wir es auch vernünftig überprüfen können, damit wir uns selber ein Bild machen können, damit wir weitere Zeuginnen und Zeugen hören können, damit wir Belege einsehen können und so weiter. Und das hat ehrlich gesagt in diesem Fall sehr, sehr gut funktioniert. Es haben sich Dutzende Frauen bei uns gemeldet mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Wie gesagt, manche hatten auch eine gute Zeit in der Row Zero. Auch mit denen haben wir gesprochen. Und so konnten wir eben so Stück für Stück so eine Art Puzzle zusammensetzen, was dann eben dieses ja fast industriell anmutende Casting-System eben auch belegt hat, was im Übrigen auch ja dann auch nie von Till Lindemann und seinen Anwälten bestritten wurde.
Jetzt ist es ja auch so, dass es bei dieser Lindemann-Story auch nicht nur Frauen als Opfer oder auf der Opferseite gibt, sondern eben auch Täter, wenn ich an Alena Makeva denke, die Row Zero-Fans ja akquiriert hat.
Ja, also Täterin finde ich jetzt ein sehr starken Begriff in dem Zusammenhang. Es ist so, dass Alina Markeva offenbar, sie hat leider nie mit uns gesprochen, aber offenbar von Groupie zu einer geworden ist, die selber Groupies castet regelrecht. Und das Casting-System eben oder dieses Rekrutieren organisiert für Till Lindemann. In welchem genauen Verhältnis die zueinander stehen, wissen wir nicht, ob sie dafür bezahlt wird oder nicht. Das konnten wir bisher nie bestätigen. Klar, also da sind mehrere Personen in dem Umfeld fast, kann regelrecht von einem Netzwerk sprechen, was dieses Rekrutieren organisiert. Und ich weiß nicht, was ihre Motivation ist.
Es geht nicht nur um den Fall Rammstein, nicht nur um den Fall Till Lindemann. Madonna wird im Buch zitiert, wie sie so sinngemäß gesagt hat, in der Musikbranche gelten keine Regeln für Jungs, aber wenn du ein Mädchen bist, dann musst du das Spiel mitmachen. Auch Mariah Carey wird zitiert im Buch. Hat die Musikbranche vielleicht anders als die Filmbranche so gar nichts aus den letzten Jahren MeToo und etc. gelernt? Was ist Ihr Eindruck?
Es gab ja, also das ist ja Teil des Buches auch, dass es noch nie so ein richtiges Music Me Too gab. Und das hat tatsächlich auch mit dem zu tun, was wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben, mit den Fans. Ich glaube, es gibt noch stärker als in der Schauspielbranche die Bereitschaft, eben die MusikerInnen zu verteidigen. Wir haben auch noch mal ganz andere Bilder und Ansprüche an unsere Rockstars, als wir zum Beispiel an Schauspielerinnen und Schauspieler haben. Von männlichen Rockstars wird ja geradezu erwartet, dass sie sich grenzverletzend verhalten, sage ich jetzt mal, über die Stränge schlagen. Der Exzess wird zelebriert im Rock'n'Roll. Das heißt, da gibt es eine größere Selbstverständlichkeit, auch vielleicht Grenzverletzungen zu tolerieren. Und es ist so, dass wir natürlich jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, das ist sehr geprägt von weiblichen Popstars, die große Unternehmerinnen geworden sind, große Stars, wahnsinnig viel Geld verdienen. Sehr bekannt sind, nehmen wir Taylor Swift, nehmen wir Beyoncé. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, über das, was viele auch der ganz großen Stars auf dem Weg, weiblichen Stars auf dem Weg dahin erleben, nämlich gerade so am Anfang ihrer Karriere eine große Verletzlichkeit auch, weil sie unbedingt Musik machen wollen, als Künstlerin arbeiten wollen und dann eben immer wieder auch, das ist interessant, eben die Biografien auch dahingehend zu lesen, auf Männer in der Branche gestoßen sind, die gesagt haben, ich mache einen Star aus dir, aber dafür erwarte ich eine Gegenleistung. Also das ist etwas, was die Geschichten fast auszeichnet. Das wollten wir eben auch nochmal aufzeigen, dass die Bekanntheit der Frauen heute nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass diese Ungleichheit immer noch besteht.
Die Mitglieder des Deutschen Kulturrates wollen ja jetzt so einen Verhaltenskodex beschließen. Ja, geht das über Symbolpolitik hinaus? Kann das was verändern?
Ich denke, dass es ein Umdenken ist, was in der ganzen Gesellschaft passieren muss. Also auch eben, wie positioniere ich mich als Fan gegenüber meinem Künstler? Was will ich hinnehmen? Wo verteidige ich auch vielleicht blind? Vor allen Dingen etwas, was in der Branche passiert. Und das passiert schon ziemlich lange. Das war für uns auch sehr überraschend zu sehen, dass in der Branche diese Dinge schon lange diskutiert werden und es da auch eine neue Generation gibt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Musikindustrie, die da reindrängen und die sagen, wir wollen das so nicht mehr mitmachen, wir wollen hinter dem stehen, was wir hier verkaufen, was wir groß, was wir berühmt machen. Wir wollen auf Veranstaltungen dafür sorgen, also auf Konzerten und Festivals dafür sorgen, dass es allen gut geht, dass alle sicher sind und ziehen da eben bestimmte Regeln ein. Ich denke, dass die Lösungsansätze in der Branche schon vorhanden sind. Ich denke, dass die Politik da unterstützen kann, aber letztendlich bin ich auch eine große Verfechterin der Kunstfreiheit. Ich finde, die Politik sollte sich da so wenig wie möglich einmischen, aber das durchaus begleiten, so einen Prozess. Und am Ende ist das eine gesellschaftliche Diskussion, die wir ja auch mit diesem Buch nochmal verstärken wollen. Wir wollen einfach zeigen, dass wir da alle auch als Fans eine Verantwortung tragen.
Zum Abschluss, jetzt haben Sie monatelang recherchiert, Interviews geführt, und dann steht Till Lindemann nicht vor Gericht. Im Gegenteil, er steht wieder auf der Bühne, gibt Konzerte und lässt sich bejubeln. Hat sich da so ein bisschen Frust breit gemacht bei Ihnen?
Nein. Also wir sehen unsere Aufgabe darin, aufzuklären. Wir beschreiben im Detail, was hinter der Bühne passieren kann, was eben auch sozusagen abläuft, wenn jemand sich darüber informieren möchte, weil er oder sie sich vielleicht mit dem Gedanken spielt, Backstage zu gehen bei Konzerten. Dann sind die Informationen jetzt verfügbar. Und wer sich entscheidet, dann eben nicht dahin zu gehen, hat sich vielleicht aufgrund unserer Berichte darüber informiert. Ansonsten ist das eine absolut individuelle Entscheidung, weiter zu Konzerten zu gehen oder weiter diese Musik zu hören. Das ist etwas, was jeder für sich entscheiden muss. Und wir sind keine Fans von Auftrittverboten oder fordern das. Im Gegenteil, ich denke, das ist für uns wichtig, da Transparenz zu schaffen, und das wollen wir eben leisten.
Es gibt Ihr Buch, es gibt den Podcast, der ist auch hörenswert. An der Stelle sei das mal gesagt. Werden Sie weiter recherchieren in dieser Geschichte?
Ja, definitiv. Also wir haben uns erreichen auch jetzt mit der Buchveröffentlichung weiter Hinweise aus der Branche über Dinge, die die Branche selbst betreffen, also auch im Verhältnis von mächtigen Männern, die hinter der Bühne stehen sozusagen, und aber auch andere KünstlerInnen betreffend. Also wir bleiben da dran und leben natürlich von dem Mut derjenigen, die bereit sind, ihre Geschichten zu erzählen.
Lena Kampf, Mitautorin des Buches Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie, erschienen vor kurzem im Eichborn Verlag. Und wie gesagt, auf der Homepage der Süddeutschen Zeitung gibt es einen weiteren Podcast zu diesem Thema. Gebt einfach mal das Suchwort Rammstein ein, dann bekommt ihr auch diesen Podcast. Jetzt machen wir Strich da drunter, jetzt kommt wieder was ganz anderes. Zum Schluss ein Buch, in dem ich unbedingt rumblättern wollte, schon allein deshalb, weil ich die Idee so abstrus fand. Thorsten Schleif, der Autor des Buches, ist Richter und er hat sich ausgesuchten Fragen aus der Filmwelt juristisch genähert. Fragen wie, fallen Lichtschwerter eigentlich unter das Waffengesetz? Oder darf ich auf einem Besen zur Arbeit fliegen? Oder er fragt, ist Blutsaugen sittenwidrig? Also zunächst mal, ja, das ist schwer was für Nerds, das muss ich schon sagen. Es ist aber witzig. Es ist auch total unterhaltsam geschrieben, aber es hat auch einen ernsten Kern. Denn die Fragen, die mögen zwar irgendwie Quatsch sein, aber die Gesetzgebung dahinter, die ist gar nicht so abwegig, und ich habe mal ein wahlloses Beispiel rausgesucht. Wer die Man in Black Filme kennt, da wurden Menschen ja geblitzdingst. Ja, die haben in so eine Art leuchtenden Füller geguckt und dann kam ein Lichtblitz und die Erinnerungen des oder derjenigen waren dann ausgelöscht. Ne? Ist das erlaubt, ist die Frage. Dazu führt der Autor aus, das klassische Blitzdingsen könnte als vorsätzliche Körperverletzung angesehen werden. Auch eine durch ein Blenden hervorgerufene Sehstörung kann grundsätzlich dieses Tatbestandsmerkmal erfüllen. Das Blitzdingsen könnte aber auch als Nötigung gemäß Strafgesetzbuch angesehen werden, da der Blitzdingsende beim Geblitzdingsten mit dem Blitzdingsen und der folgenden Suggestion zum Zweck der Implementierung einer neuen Erinnerung ein bestimmtes Verhalten erreichen will. So, ich glaube, ihr merkt schon allein an diesem kleinen Auszug, wohin die Reise in diesem Buch hingeht. Ich finde es total spleenig, aber ich finde es auch irgendwie ultra unterhaltsam. Witzig geschrieben. Und was meint ihr, wie ihr mit der einen oder anderen Geschichte auf der nächsten Party punkten könntet, ne? Also daher meine Empfehlung, darf man eigentlich Zombies töten, von Thorsten Schleif aus dem Heine Verlag. Womit wir die letzte Seite dieser Ausgabe auch schon wieder erreicht haben. Alle hier vorgestellten Bücher listen wir euch natürlich wieder auf im Text zur Folge. Und ich sag an dieser Stelle dann schon wieder Danke fürs Reinklicken. Und wenn ihr noch einen guten Buchtipp habt, immer gerne her damit. Mein Name ist Sven Jawolk. Bis zum nächsten Mal.
Wer nicht hören will, kann lesen.